Ich möchte predigen zu einem Satz, sechs Worte aus der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist eine längere Predigt, die Jesus gehalten hat. Und Matthäus hat sie in der langen Fassung weitergegeben, steht im Matthäusevangelium. Das sind circa 8 Seiten, 3 ganze Kapitel. Und es ist eine grandios tolle Rede, die er da gehalten hat. In dieser Rede findet man so Sätze wie: Glücklich preisen können sich die geistig Armen, denn ihrer ist das Himmelreich, wenn man das vielleicht mal noch moderner ausdrücken wollte. Beglückwünschen kann man alle, die geistig arm sind, denn sie werden ewig leben mit Gott. Oder jetzt gerade auch denkend an das, was in Barmbek passiert ist: Glückselig sind die Trauernden, denn Gott wird ihnen Trost schenken. Da stehen Sachen drin wie herausfordernde Sachen, wie Jesus sagt: Es ist gesagt, liebe deinen Nächsten. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Oder steht da drin: Du siehst den Splitter im Auge deines Nächsten, aber den Balken in deinem eigenen Auge, den hast du überhaupt noch nicht gesehen. Oder diese goldene Regel: Was du willst, was Leute dir tun sollen, das tue ihnen auch. Das ist die positive Wendung von dem bekannten Sprichwort: Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Also die Bergpredigt ist eine herausfordernde, weltverändernde Predigt, die Jesus dort gehalten hat und die wir im Matthäusevangelium finden. Und Matthäus, der diese Rede vertextet hat in seinem Evangelium, ist ein Meister darin, wie er den Text aufgebaut hat. Also diese 3 Kapitel hat er ganz kunstvoll zusammengestellt, um auch Inhalte deutlich zu machen. Was denkt ihr, was in der Mitte steht? Genau im Zentrum das Vaterunser, das Gebet, wo wir vor Gott treten. Also alles, was er an Lehre bringt, führt hin zum Gebet, und aus dem Gebet heraus geht es dann wieder weiter. Er hat also um dieses Vaterunser einen Rahmen und noch einen Rahmen und noch einen Rahmen gesetzt, und irgendwo war dann der äußere Rahmen. Und der äußere Rahmen, der gibt an, was eigentlich Sinn und Zweck der Bergpredigt ist. Da haben Theologen ja unglaublich viel diskutiert. Für wen ist denn die Bergpredigt? Ich bin in einer sehr frommen Gemeinde groß geworden. Die waren so fromm, dass sie sagten, die Bergpredigt, nee, die ist für die Judenchristen geschrieben worden, nicht für uns, weil sie so herausfordernd ist. Oder andere haben gesagt, kann man sowieso nie einhalten, also geht es eher um so eine Gesinnungsethik. Hauptsache, du bist der Überzeugung, dass man das tun soll. Das nächste Blatt kommt auch noch. Wir lesen uns diesen ersten Satz mal durch, weil der tatsächlich uns Klarheit darüber gibt, wofür die Bergpredigt ist, an wen sie geschrieben ist. Da steht: Als er, davon ist von Jesus die Rede, als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Wer ist das Volk, wenn hier von Volk die Rede ist? Da ist deutlich, dass Matthäus einen Begriff gebraucht hat, der nicht das Volk Israel meinte. Dann hätte er für Volk einen anderen Begriff genommen. Das ist ein Menschenhaufen. Also es ist natürlich das Volk Israel, aber darüber hinaus, eigentlich mit Blick auf die Weltbevölkerung. So, und Jesus sieht diese Menschen, die da alle gekommen sind, mit all ihren Nöten und all ihrer Angst, geht auf einen Berg, darum Bergpredigt, um besser gesehen zu werden, und dann treten seine Jünger ganz dicht an ihn heran. Also seine Jünger sind eigentlich die Ersthörer, für die spricht er. Aber die anderen hören schon mit, und vor allen Dingen mit Blick auf diese Weltbevölkerung. So, das übertragen auf heute. Die Jünger stehen für die Kirche Jesu. Und Jesu ruft sie herbei, die Kirche, also dich und mich, wir sind Kirche. Er ruft uns herbei, wir sitzen ganz dicht bei Jesus. am Berg. Und er lehrt uns mit Blick auf die Welt, mit allen Herausforderungen, die da sind. Die globalen Herausforderungen, ob das Klimawandel ist, ob das Gerechtigkeit und Frieden ist, ob das Ausbeutung ist des Westens von dem Kontinent Afrika, wie auch immer. Mit diesem ganzen globalen Blick sagt er der Weltkirche, also allen, die zu Christus gehören, ihr seid dafür. Da gebe ich euch jetzt diese Predigt für. Aber natürlich nicht nur für diesen globalen Zusammenhang, sondern auch ganz konkret euch als Gemeinde hier in Barmbek, für den Stadtteil Barmbek, für dich und deine Nachbarschaft hält er diese Predigt. Wir dürfen hören mit Blick auf die Herausforderungen, die einfach da sind. Eine wunderbare Predigt, die er dort gehalten hat, die weltverändernden Charakter hat. Und ganz am Anfang, ziemlich am Anfang, steht dieser Satz, zu dem ich heute predigen möchte. Da sagt Jesus zu den Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Das beantwortet die Frage, wer wir Menschen sind. Also ganz viel, und das Hauptthema der Bibel ist eigentlich, wer ist Gott und wer ist Jesus Christus. Aber eine andere Frage ist auch wichtig: Wer sind denn eigentlich wir Menschen? Und da sagt Jesus: Ihr seid das Salz der Erde. Ich finde, auf diesen Satz kann man nur mit Unglauben reagieren. Also, ich bin eine fragwürdige Person. Also, du hast zwar gesagt, Dina, ja, der hat kluge Gedanken und toll, dass er da ist. Also, es gibt auch andere Seiten von mir, wo du sagst, ach du Schreck. Musst mich manchmal auf der Baustelle sehen, wie ich da die Handwerker zusammenfalte und mir das nachher leid tut. Ich bin eine fragwürdige Persönlichkeit. Ich weiß nicht, wer von euch wirklich mit Glauben auf diesen Satz reagiert, ich bin das Salz der Erde, der sich hier im Brustton der Überzeugung hinsetzen würde und ich sage, ich bin das Salz der Erde. Das ist eine Würde, die kann nur von außen zugesprochen werden. Und das ist der Hammer, dass Jesus Christus diesen Satz zu verantworten hat. Und Jesus Christus sagt, du bist das Salz der Erde. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Detlef, ich kenne die Bergpredigt, habe ich auch schon mal gelesen. Du hast nur diesen ersten Satz gelesen, der geht aber weiter. Den hast du wohl vergessen zu lesen. Wenn das Salz kraftlos geworden ist, dann soll es weggeworfen werden und zertreten werden. Nein, ich habe das nicht vergessen, weil ich weiß, wie wir ticken. Wir gucken immer von unseren Defiziten. Wir lesen den Satz, ja, und wenn das Salz kraftlos, oh ja, ich bin kraftlos geworden. Also Salz der Erde, ja, aber nee, ich muss zertreten werden, weil da ist nichts mehr. Ich habe diesen Satz ganz bewusst weggelassen, damit wir einfach mal heute diese Zusage hören. Nicht ich sage das oder die Kirche sagt das. Jesus Christus sagt uns zu, ihr seid das Salz der Erde. Und dazu, damit das in den Kopf geht bei uns, bekommt ihr jetzt jeder so einen Salzstick, den ihr während der Predigt auch in der Hand halten könnt, weil es mir wichtig ist, dass wir diese Zusage erstmal auf uns wirken lassen. Du bist das Salz der Erde. Salz war im Orient, ja, richtig. Das war wertvoller als Gold. Wegen Salz sind Kriege geführt worden. Also die damaligen Hörer wussten, wie wertvoll Salz ist. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, war das eine unglaubliche Würde. Ihr seid wertvoller als Gold für die Welt. Mittlerweile ist es so, als ich diese Sticks gekauft habe, kriegt man es natürlich im Regal, ne? Also irgendwo bei der Metro und wunderbar. Aber zur damaligen Zeit war es einfach unglaublich wertvoll. Und die damaligen Hörer wussten auch, ja, Salz ist lebensnotwendig. Ne? Also ich glaube, wenn man dem Menschen das Salz komplett entziehen würde, dann würde er sterben. Ich habe mal gehört, es gibt sogar Foltermethoden, wo man bewusst sagt, man entzieht den Gefolterten das Salz und dann werden sie schon irgendwann reden oder sterben. Also zu viel Salz ist natürlich auch schlecht, aber Salz ist lebensnotwendig. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Lebensnotwendige. Und es gibt für die Hörer damals im Orient so drei Anwendungen des Salzes, die ihnen vielleicht parat waren und zu denen ich jetzt auch was sagen möchte. Salz hat die Kraft zu würzen. Salz hat eine würzende Kraft. Ich bin kein Mensch, der gerne kocht, aber ich spüre sehr wohl, wenn Salz in der Suppe fehlt. Ich glaube, auf Pfeffer oder so oder Paprika kann man verzichten. Aber um ein Essen wohlschmeckend zu machen, braucht es einfach Salz. Jesus sagt also, ihr seid für die Gesellschaft das Wohlschmeckende. Und wenn ich eben gefragt habe, was ist denn der Mensch, könnte man vielleicht so eine Behauptung auf, die müsste mal auf den Prüfstein, aber man könnte sagen, der Mensch ist ein Wesen, das Fade nicht will. Der Mensch ist ein Wesen, der das Fade nicht will. Die Weltgesellschaft braucht Salz zur Würze. Und Jesus sagt, ihr als Gemeinde, als Christen, seid diese Würze für diese Menschheit. Und ich bewundere euch hier in Barmbek als Gemeinde sehr wohl, weil ich weiß, wenn man eure Gemeinde hier in dieser Etage 4, weiß ich gar nicht, oder 3 wegnehmen würde, dann würde dem Stadtteil Barmbek was fehlen. Da würden die irgendwann fragen, wo ist denn der Bollerwagen? Wo ist denn hier in unserer Stadtteilkonferenz da die Pastorin, die da immer rumwirbelt, die uns einlädt, irgendwelche Sitzungen hier zu machen? Was ist denn hier mit den Flüchtlingen? Da, wo ist denn da die Hilfe? Was ist denn mit den strahlenden Gesichtern, die mir hier vielleicht auch begegnen im Stadtteil? Und ich weiß, die können nur da oben hingehen, sonst würden die nicht so lächeln. Ihr seid das wertvolle Gewürz, das Gegenmittel gegen die Fadheit dieser Gesellschaft. Sag ich nicht, sagt Jesus. Ihr seid das Salz der Erde. Ein zweiter Aspekt des Salzes war, oder Verwendungszweck, Salz hatte konservierende Kraft. Damals gab es ja noch keine Tiefkühltruhe. Und wenn man Lebensmittel haltbar machen wollte, musste man Salz drumherum packen. Sonst wäre es vermoddert, verwest. Und wir mögen Verwesung nicht. Ich weiß noch, dass ich als Bautechniker ein Haus aufgemessen habe. Das war eine alte Schule, glaube ich. Und die hatte einen großen Dachboden oben. Und als ich mit meinen Kollegen diesen Dachboden betrat, da kam uns ein beißender, stinkender Gestank entgegen, ätzend. Was war? Tauben. Ohne Ende Tauben. In allen Zuständen. Von quicklebendig bis leicht verletzt, halbtot, ganz tot, bisschen verwest, halb verwest, ganz verwest, Knochen. Das war richtig eklig. Und ihr kennt es alle. Und ich habe mich gefragt, warum ekelt man sich vor dieser Verwesung? Vielleicht hat es wirklich so einen tieferen Sinn, dass wir wissen, Verwesung erinnert an unser eigenes Lebensende, an den Tod. Darum finden wir so ein Gegammel eklig. Wir als Christen, durch den Tod und Auferstehung Jesu Christi, haben eine Hoffnung in uns, die lebenserhaltend ist. Also Kraft hat diese erhaltende Wirkung und wir als Christen haben lebenserhaltende Kraft. Mit uns kommt so etwas Hoffnungsvolles zu den Menschen hin, was über den Tod hinausgeht. Und das durfte ich mal einmal ganz eindrücklich erleben und ich erzähle eine Geschichte, die ganz lange zurückliegt, bewusst zu einer Zeit, wo ich noch kein Pastor war, damit ihr mir nicht vorwerfen könnt, naja, du bist ja auch Pastor. Ich habe gearbeitet in Bingen, im Architekturbüro Und dann rief plötzlich meine Frau an, die arbeitet in einem anderen Architekturbüro und hat gesagt, du, die Mama hat angerufen, Tante Hannelore liegt im Sterben. Tante Hannelore, eine Tante von meiner Frau, kannte ich so gut wie gar nicht. Die habe ich vielleicht 2 oder 3 Mal gesehen auf einem Familienfest. Aber ich wusste, Tante Hannelore geht in keine Kirche mehr. Und das hat mich irgendwie nicht losgelassen. Also die wohnte 160 Kilometer, 2 Stunden Autofahrt in der alten Heimat im Siegerland. Und ich habe da an meinem Arbeitsplatz gesessen, einen Bleistift bewegt und dachte, wenn jetzt ich der Einzige bin, der Tante Hannelore noch irgendwas von Jesus sagen kann, aber wer bin ich denn? Also was soll ich dir denn sagen? Also nee, das geht eigentlich nicht. Und ich habe immer mit mir rumgekämpft, aber es ging nicht weg. Da habe ich meine Frau angerufen und habe gesagt, Doro, ich glaube, wir müssen heute Abend zu Tante Hannelore fragen. Und Doro, das war so der letzte Prüfstein, wenn Doro gesagt hätte, das ist mal wieder einer deiner frommen, alles klar, wir bleiben schon zu Hause, wäre mir klar gewesen, nee, vielleicht doch nicht. Aber Doro sagt, du, wenn Gott dir das sagt, dann musst du das wohl machen. Alles klar, pünktlich Feierabend gemacht und dann ins Auto gesetzt und nach Siegen gefahren. Ich wusste 0,0, was ich der Tante Hannelore sagen sollte. Ich war noch nie am Bett eines sterbenden Menschen. Ich wusste auch nicht, was ich der Tochter sagen sollte, die ich auch noch nie gesehen habe, warum ich jetzt da mit Tante Hannelore sprechen wollte. Und so kamen wir dann zu der Wohnung. Gott sei Dank hatte meine Schwiegermutter mich schon angekündigt. Der Detlef will gerne noch mal Tante Hannelore sehen. Und so wurde ich tatsächlich mit offenen Armen empfangen. Ja, hallo Detlef. So. Und dann durfte ich zu dem Bett zur Tante Hannelore. Keine Ahnung, was ich sagen sollte. Tante Hannelore lag da. Ich dachte, ich nehme mal ihre Hand, das ist gut. Habe ihre Hand genommen. Und in dem Moment kam mir der Satz, Tante Hannelore, weißt du, dass Jesus dich unendlich lieb hat? Und mit ihrer sterbenden Stimme ganz schwach sagt sie, ja, daran habe ich mein Leben lang geglaubt. Dann habe ich gefragt, Tante Hannelore, darf ich noch für dich beten? Später jung. Die nannte mich jung, weil ich war jung und sie war ja nur alt. Später jung. Okay, bin ich dann nochmal rausgegangen in die Küche und ein paar Minuten später habe ich dann mit Tante Hannelore gebetet. Und dann bin ich raus. Tage später rief dann, als wir wieder dann zu Hause im Rheingau waren, meine Schwiegermutter an und sagte, die Tochter wäre gekommen. Tante Hannelore war dann in der Nacht gestorben und hatte immer wieder gesagt, der Gore-Junge, der Gore-Junge, der gute Junge, der gute Junge und ist in Frieden eingeschlafen. Ich durfte durch Gott, also es war wirklich nicht mein Werk, das Einzige, dass ich irgendwie gedacht habe, ja, wenn du sagst, dann gehe ich. Und ich konnte aber irgendwie auch nicht anders Nein sagen. Also es war echt so, ich bin da fast hingetrieben worden von Gott, dass ich ihr diese Zusage geben durfte, dass Jesus sie unendlich lieb hat. Und Tante Hannelore ist in Frieden gestorben. Ihr seid das Salz der Erde. Salz hat konservierende Kraft. Wir sind als Hoffnungsträger in dieser Gesellschaft unterwegs. Und ein dritter Punkt ist, Salz hat auch eine reinigende Wirkung. Zur damaligen Zeit, also da ist mir dann heute Morgen noch eingefallen, als ich nochmal in meine Predigt reingeguckt habe, habe ich gedacht, stimmt ja eigentlich auch, wenn ich mir einen Rotweinfleck aufs Hemd gemacht habe, dann schmeiße ich da auch Salz drauf in der Hoffnung, das ist noch die letzte Rettung. So, also Flecken wegmachen, Fleckensalz. Aber es wurden wohl damals sogar Babys mit Salz abgerieben, aus hygienischen Gründen, um zu sagen, man nimmt die Keime dann damit entsprechend weg. Salz hat eine reinigende Wirkung. Wisst ihr, wir haben oft den Eindruck, dass Krankheit ansteckend ist. Ist ja auch. Aber was wir total vergessen ist, dass auch Gesundheit ansteckend sein kann. Als wir Pilgern waren, in diesen 3 Monaten waren wir eine Woche auch Pilgern von Saria bis Santiago de Compostela und da pilgern ganz viele und man trifft sich abends mit Leuten und hat tolle Begegnungen und da lernten wir ein Ehepaar kennen aus dem Ruhrgebiet. Und die Frau war Oberschwester im Ruhrgebiet in irgendeiner großen Klinik und wir sprachen dann darüber, wie wertvoll es ist, sich einfach mal eine Zeit, auch eine Ruhezeit zu nehmen. Und sie hat gesagt, ich hatte schon mal für 4 Wochen Urlaub. Und da hatte ich eine solche Tiefenentspannung, mit der ich wieder da als Oberschwester gestartet habe. Das war echt wunderbar. Und dann erzählte sie, dass sie dann einen Anruf bekam von einer Frau, die ganz aufgelöst war und die sich beschweren wollte. Und die sie direkt zugeplatschert hat. Und sie hat gesagt, wenn ich jetzt keinen Urlaub gehabt hätte, hätte ich entsprechend reagiert und so. Aber so hätte sie echt so eine Gelassenheit gehabt und eine Freundlichkeit und hat zugehört und hat mit ihr gesprochen. Und während des ganzen Telefonats plötzlich kippte die Stimmung. Diese Beschwerdefrau wurde ruhiger und am Ende des Gesprächs hat sie sich ganz herzlich für das gute Telefonat bedankt. Auch Gesundheit kann ansteckend sein. Salz hat eine reinigende Wirkung. Und wenn wir unterwegs sind, ich fand das total, hast du das gesagt oder irgendwie beim Lobpreis eben mit der Liebe, die immer wieder ja nachkommt. Wenn wir draußen lieben, dürfen wir als Christen ja wissen, der diese Bergpredigt gehalten hat, der ist ja an meiner Seite und der füllt mich auch wieder mit Liebe. Die geht nicht aus, sondern diese Liebe macht gesund, die macht heil. Und wir dürfen als Salz der Erde mit dieser reinigenden Wirkung unterwegs sein. Ihr seid das Salz der Erde. Hier in eurem Stadtteil, in eurer Nachbarschaft und für die Gemeinde Jesu weltweit, auch für die ganze Welt. Wir sind das Salz der Erde. Mit dieser reinigenden Kraft, mit der konservierenden Kraft und mit dieser würzenden Kraft, die dem Leben einen Lebenswert gibt und es fade verabschiedet. Das Tolle ist, dass bei diesem Salz Dynamik drin ist. Salz in die Suppe geschüttet, das bleibt nicht als Klumpen, sondern das geht in die ganze Suppe. Das Salz ist dieser wunderbare Begriff, weg von diesen Kranken um sich selber drehen, als Gemeinde oder selbst, hin zum anderen, hin in den Stadtteil, hin in die Nachbarschaft, hin in die Welt. Und diese Dynamik, die hat Christus uns zugegeben. Die hat er uns als Zusage mitgegeben. Ihr seid das Salz der Erde. Amen.